Wir lesen heute aus dem 6. Kanto, Kapitel 1, Text 61. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Drishtva, sehend, tam, sie, kamaliptena, mit Turmeric geschmückt, um lustvolle Verlangen zu wecken. Ja. Ich werde mal diese Sanskrit-Worte nicht jetzt vorlesen, weil das ist alles, es geht alles um einen Bereich, den die meisten von euch, also alle eigentlich vermeiden wollen. Und wenn wir das jetzt so aussprechen, das ist, geht hier um sehr lustvolle Dinge. Übersetzung. Der Shudra, dessen Arm mit Turmerikpuder geschmückt war, umarmte die Prostituierte. Als Ajamil sie erblickte, erwachten die schlummernden lustvollen Verlangen in seinem Herzen und in Illusion verfiel er ihrer Macht. Erläuterung. Es wird gesagt, dass es die lustvollen Verlangen des anderen Geschlechts entfacht, wenn man seinen Körper mit Turmeric einreibt. Das Wort Kamaliptena deutet darauf hin, dass der Shudra seinen ganzen Körper mit Turmeric geschmückt hatte. Was wir hier hören werden, ist sehr, sehr interessant für uns Devotees, die auf dem Weg des spirituellen Lebens sind und dabei uns mit einem Thema auseinandersetzen müssen, nämlich dem eigenen Fehlen, dem Fehlschlag, der Niederlage gegenüber der materiellen Energie. Und hier wird sehr im großen Detail, man fragt sich, wie so ein Asket wie Shukadev Goswami so ins Detail hineingeht. Ich meine, man sieht ja die Szene vor sich, den gelben Shudra, der da alles tut, um die Prinzipien des regulierten Vaishnava-Daseins, also oder überhaupt der vedischen Kultur, in der er ja groß geworden ist, zu brechen. Man fragt sich, warum dieses Detail. Wenn ihr das Detail so untersucht, auch wir selber müssen uns mit diesem Thema befassen. Wir haben ein hohes Ideal und dann kann es vorkommen, dass die materielle Energie oder auch Kali, die personifizierte Form des Zeitalters, plötzlich hereinkommt in unsere spirituelle Praxis und uns ablenkt und auf die materielle Ebene wiederbringt. Und das wird hier beschrieben, und zwar in psychologischen Details. Ich lese euch mal vor. Ihr habt also die Szene vor Augen. Ajamil, ein guter Brahmana, kommt plötzlich in die Gewalt von lustvollen Wünschen, die in seinem Herzen noch gegenwärtig sind als Sanskaras und die jetzt erweckt werden durch das, was er sieht, nämlich eine Szene, man kann es gar nicht anders ausdrücken, als eine sexuell stimulierende Szene. So ist es ja, also man muss ja die Dinge so benennen, wie sie sind. Stambayam atmanatmanam yavat sapvam yatashutam na shashaka samadhatum Mano Madana ve Pitam. Oh, Madana ist jetzt dran. Übersetzung. So weit wie möglich versuchte er, sich geduldig an die Anweisung der Shastras zu erinnern, eine Frau nicht einmal anzusehen. Mit Hilfe seines Wissens und seines Verstandes versuchte er, Sisigoni Taiki Dei, Sijaganat Paladev Subhadra Devi Kitei. Mit Hilfe seines Wissens und seines Verstandes versuchte er, seine lustvollen Wünsche irgendwie zu bezähmen. Doch aufgrund der Macht des Liebesgottes in seinem Herzen gelang es ihm nicht, seine Gedanken zu beherrschen. Also, wir sehen, er wehrt sich zunächst einmal gegen die Eindrücke, die plötzlich aus seinem Herzen herausquirlen. Er fällt langsam unter die Macht des Liebesgottes, die stärker ist als sein Wissen und seine Geduld und auch seine körperliche Beherrschung. Er ist richtig am Zittern, am Beben innerlich, so stark ergreift es ihn. Wie wir alle wissen, er verliert den Kampf am Ende. Solange man, was Wissen, Geduld und rechtes körperliches, geistiges und intellektuelles Verhalten anbelangt, nicht sehr stark ist, wird es einem äußerst schwer fallen, seine lustvollen Wünsche zu bezähmen. Also Wissen, Geduld und das richtige körperliche und das innere, also geistige und intellektuelle Verhalten sind nötig, um die lustvollen Wünsche zu bezähmen. Und die müssen allerdings sehr stark sein. Deshalb konnte, wie oben beschrieben, selbst ein vollständig qualifizierter Brahmana, als er einen Mann erblickte, wie er eine junge Frau umarmte und praktisch alles tat, was zum Geschlechtsverkehr erforderlich ist, seine lüsternen Wünsche nicht bezähmen und sich nicht davon abhalten konnte, ihn nachzugehen. Wegen der Macht des materialistischen Lebens ist es äußerst schwierig, Selbstbeherrschung aufrechtzuerhalten, es sei denn, man steht durch hingebungsvollen Dienst unter dem besonderen Schutz der höchsten Persönlichkeit Gottes. So, wir gehen mal, nehmen mal diese beiden Verse. Morgen könnt ihr sehen, was weiter passiert. Ich will es hier jedoch schon, ich meine, ihr wisst es ja höchstwahrscheinlich alle, es wird gesagt, wie die Sonne und der Mond von einem niederen Planeten verdeckt werden, verlor der Brahmana all seine Vernunft. Wisst ihr, wer dieser niedere Planet ist? Rahu. Nun, das Bhagavatam spricht im 4. Kanto, im 29. Kapitel, Text 69, in ganz erstaunliche Art und Weise über das, was hier angedeutet wird. Dass der Rahu manchmal Sonne und Mond verdecken kann. Der Rahu wird als ein unglücksverheißender Planet betrachtet, der im Leben eines Menschen sehr großen Schaden anrichten kann. Es gibt zwei dieser unglückseligen Planeten, einmal Rahu und dann Ketu. Doch sie unterscheiden sich in einer Weise. Der Rahu bedeckt einen Menschen tatsächlich so, dass ihm keine andere Alternative einfällt, er wird so bedeckt, dass er praktisch nicht mehr sehen kann und dann wirklich verblendet wird. Der Ketu gibt einem auch Unglück, aber er verdeckt einen nicht so, sodass man sehr oft dann Zuflucht suchen kann im spirituellen Leben. Ich zum Beispiel stehe unter einem starken Ketu-Einfluss. Mein Leben in dieser Welt ist völlig sehr vom Unglück gezeichnet. Aber der Ketu hat mir immer sehr, sehr geholfen, zu verstehen, wie dieses materielle Dasein letztendlich nicht Glück bringen kann. Und deswegen habe ich keine Schwierigkeit. Ich weiß, das ist nicht ist leidvoll, also ich weiß es, ich spüre es. Und ich hab da keine Illusion und suche deswegen Zuflucht bei Krishna und bin eigentlich von sehr heiterer Gemütsstimmung. Ne? Also der glückliche Swami, so gelte ich. Das ist nicht astrologisch bedingt, sondern einfach, ich bin dem Ketu sehr dankbar, dass er mich treibt in die spirituelle Richtung. Sehr, sehr nice. So, Rahu ist aber, Rahu ist so, dass man, der Mensch nicht mehr Zuflucht sucht, wenn er wirklich unter diesen Einfluss kommt. Ist das so richtig, Balaram? Balaram ist, und ich muss hier bin ein bisschen nervös vor dem Meister der Astrologie über mein kleines, mickriges Astrologiewissen zu präsentieren. Es gibt eine Schrift, eine über einen dritten unglückseligen Planeten, nämlich den Shani, den Saturn. Und die Devotees, die meine Vorlesung verfolgen, haben bestimmt, da habe ich zwei oder drei Vorlesungen drüber gegeben, also die haben es bestimmt irgendwie wahrgenommen, weil viele Devotees danach sehr erschüttert waren. Der Saturn ist auch sehr intensiv, also Hare Krishna. Anyways, so hier wird jetzt die Wirkung, dieses Beispiel wird jetzt gegeben, um zu zeigen, wie Ajamil, also völlig bedeckt wurde und letztendlich seine spirituelle Praxis aufgab und etwas tat, was für uns fast unvorstellbar ist. Er suchte dann die Gunst der Prostituierten zu gewinnen, heiratete sie später oder ich weiß gar nicht, ob es zu einer, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es zu einer vedischen Hochzeit kam. Denn wer hätte sie getraut? Den edlen Brahmana, das Mädchen von niederer Herkunft und niederer Gesinnung auch. Aber er lebte mit ihr zusammen und zeugte in ihren Schoß zahlreiche Kinder. Die waren aber allesamt so ungewünschte Kinder. Also das war richtig eine Kaninchenbrut, die da entstand. Und ich will jetzt in der Bhagavatam-Vorlesung vermeiden, jetzt über all dieses, sagen wir mal, negativ Belastete so eingehend zu sprechen, weil das ein blödes Sanskaras in unseren Geist erweckt. Ich möchte euch eine interessante Perspektive erzählen, die im Bhagavatam zu dem Thema genommen wird, was wir hier dran haben. Nämlich, dass wir auch von Zeiten der Versuchung und von Zeiten der Verdeckung und Verwirrung eigentlich einen großen Benefit ziehen können. Also ich möchte genau die andere Perspektive wählen, die vielleicht andere Vortragsgeber jetzt wählen können. Wir können jetzt in zwei Richtungen gehen. Wir können beschreiben, wie das genau passiert, wie der Geist erregt wird, wie er die Vernunft überwältigt. Wir könnten zahlreiche Gita-Verse zitieren dazu. Wir könnten dann die Vorlesung verlassen und lamentieren, ach, wie schlecht, wie schlimm das ist, wie sehr wir in Gefahr sind und so weiter. Oder wir können tatsächlich in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich möchte euch heute über den Nutzen der Versuchung sagen. Schnallt euch an, es wird eine ungewöhnliche Vorlesung werden. die eure Intelligenz ein bisschen herausfordern und unter Umständen stretchen wird. Im vierten Kanto wird eine ganz spezielle Vision auf dieses Thema gebracht. Und zwar wird gesagt, dass durch Krishnas Barmherzigkeit, dem Devoti manchmal, wenn er besonders die Mercy kriegt, der Stockpile, ich erkläre gleich, was Stockpile ist, seiner gesamten materiellen Wünsche auf einmal sichtbar wird. Stockpile ist der angesammelte Haufen, was da alles an materiellen Wünschen ist, das wird ihm plötzlich sichtbar. Und zwar entweder in einem Traum oder einer speziellen Vision. Der Devoti sieht zu dem Zeitpunkt plötzlich eine unglaubliche Menge von materiellen Wünschen und negativen Einflüssen. Das ist so überwältigend, dass er unter dieser Sicht sehr oft zusammenbricht. Das Beispiel, was gegeben wird, ist, dass dieser ist auch wieder aus der Astrologie. Das Bhagavatam benutzt, also greift zurück auf das, öfters eigentlich auf das damals sehr verständliche Wissen oder bekannte Wissen der Astrologie. Es wird gesagt, dass in ganz bestimmten Umständen, nämlich in einer sehr hellen Vollmondnacht, der Planet Rahu für kurze Zeit sichtbar wird. Balaram, kannst du uns da helfen? Sieht man den mit nacktem Auge oder mit einem Hilfsmittel? Man sieht das Symptom. Also es gibt also die Möglichkeit, diesen sonst unsichtbaren Planeten anhand des Symptoms zu sehen. Der ist jetzt da, hier ist er, da. So kann auch im hellen Mondlicht des Krishna-Bewusstseins plötzlich dieses gesamte materielle Dasein, was wir in uns tragen. Ich meine, wir sind ja nicht erst einmal in der materiellen Welt. Es war fast wie der helle Mondlicht, was plötzlich kam. Ich habe geguckt, was ist jetzt los? So viel Licht auf einmal. Es war ein Blitzlicht jedoch nur. Und es kann vorkommen, dass der Devotee plötzlich im hellen Mondlicht des Krishna-Bewusstseins, also versteht, das ist eine hochspirituelle Angelegenheit, plötzlich dieses Riesenausmaß an seiner materiellen Verstrickung erkennt. Dass er plötzlich sieht, ich bin eine arme, gefallene Seele. Dass er plötzlich sieht, seine vergangenen Leben, die auf ihn zukommen, und er sieht, was das eigentlich bedeutet, Krishna verlassen zu haben und jetzt in der materiellen Welt zu sein. Wir sind uns gar nicht darüber bewusst, denn wenn wir das sehen würden, würden wir vermutlich unseren Verstand verlieren. So erschreckend ist das. Stellt euch nur mal vor, ihr seht die Kette eurer Inkarnation, die Fehler, die Kriege, die Maschinengewehre, die ihr in den Händen gehabt habt, oder die Schwerter, mit denen ihr Menschen allergrößtes Leid zugebracht habt, die rasenden sexuellen Umarmungen, in denen ihr gelegen habt und euch ergossen habt in die Leibe anderer. Wenn ihr das sehen würdet auf einmal, was ihr schon erlebt habt in der materiellen Welt, dann würdet ihr ins Zittern und ins Beben kommen. Weil ich von meiner Mutter her die Möglichkeit habe, hinter die Pforten der Wahrnehmung zu schauen, habe ich das ein paar Mal erleben können, und das hat selbst den fröhlichen Satchinanda Swami fast zerrissen, das zu sehen. Er
Das ist intensiv, Kinder.
Und manchmal kann man das durch die Barmherzigkeit des Herrn sehen, auch bei intensiven Chant-Erfahrungen, dass man plötzlich sieht, oh Krishna, ich habe dich verlassen. Wie die großen, dass man praktisch die Gebete der großen Seelen nachempfindet, die weinend und weinend da sind und sind Gopinath. Ich bin ein materialistischer Halunke, immer überwältigt von Lust. Und die sich dann wenden an Gopinath in bedingungsloser Zufluchtnahme. Das ist eigentlich Barmherzigkeit, das zu sehen. Weil das einen so, das bringt einen so auf Trab, um es mal in Norddeutschland, deutscher Sprache zu sagen, dass man einfach merkt, Krishna, du bist meine einzige Zuflucht. Ohne dich habe ich nichts in dieser Welt. Das ist ja, das Bhagavatam spricht weiter mit einer weiteren und sehr Krishna-bewussten Analogie, über das, dieses Erleben der dieser materiellen Versuchungen, nicht dieser materiellen, des materiellen Daseins, will ich mal sagen. Und zwar gibt es, weil es eben ein ganz Krishna-bewusstes Erleben sein kann, ein Krishna-Lila, um uns das zu erzählen. Und zwar wird besprochen davon, wie Krishna einst Mutter Yashoda in seinem Mund das gesamte Universum auf einmal zeigte. Normalerweise sieht man ja immer nur Ausschnitte des Universums, nämlich das, was gerade im Kreis der Sinne aufleuchtet. Das ist ein Gesichtskreis von hier. Das sieht man gerade. Aber Mutter Yashoda hat durch Krishnas Krishna-Lila das gesamte materielle Universum auf einmal wahrnehmen können. Im Munde ihres Kindes. Und es war sehr für sie ein sehr erschreckendes Darshan. Was ist los mit meinem Kind? Was sehe ich da in meinem Kind? Sie dachte, geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist Zauberei. Nicht? Und konnte halt in ihrer Sicht, ihrer elternlichen Sicht des Vatsalya-Rasas nicht sehen, dass Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, der Ursprung dieses Universums. Das ist das Beispiel, was Vishwanath Chakravarti benutzt in dieser Erläuterung. Also ich möchte euch wirklich bitten, das mal selber nachzulesen, diese erstaunliche Sicht. Ich sage es nochmal, vielleicht können wir, Rolf, du bist, glaube ich, der talentierte Schreiber, hier unten so eine Notiz machen, dass die keine Notizen dabei haben, das sehen können und sich merken können. Wenn du bitte aufschreibst, SB 4.29.69. Ja? 4.29.69. Ein sehr interessanter Text und ein sehr interessanter Purport. Ich habe den dann auch in einer Übersetzung aus dem Sanskrit mal gelesen, den Purport, und wirklich sehr erstaunlich. So, ich möchte euch heute jedoch zu etwas ermutigen. Ich glaube, dass diejenigen, die voller Aufmerksamkeit und innerer Anteilnahme bis jetzt mit zugehört haben, schon gemerkt haben, worauf es hinausgeht. Nämlich, dass wir gefallene Seelen sind, die auch noch in Gefahr stehen. Denn diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ja zu einem großen Teil noch als feinstoffliche Sanskaras da. Wir können uns nicht unbedingt so sicher sein, dass wir den spirituellen Weg, sagen wir mal, Und dass unser Wissen, unsere Geduld und vor allen Dingen unsere Bhakti zu Krishna so stark ist, dass wir, wenn diese materiellen Wünsche zum Leben erweckt werden in uns, dass wir eben nicht die Geduld verlieren und ihm nachgehen. Es ist deswegen sehr wichtig, dass ein Devotee sich bemüht in seinem Leben um das Thema Zufluchtnahme oder Zuflucht finden auch. Zu Deutsch gesagt Sharanagati. Sharanagati ist immer wieder ein Prozess. Es beschreibt nicht unbedingt einen Zustand, sondern ein Prozess im Leben. Dass man immer wieder Zuflucht sucht, zu Deutsch gesagt. Denn Gatti ist ein Pfad. Ein Pfad der Zuflucht oder des Zufluchtnehmens. Es ist ein Pfad, der uns viel abverlangt. Letztendlich viel Geschmack am spirituellen Leben abverlangt. Ich möchte meine Vorlesung heute kurz halten und euch daran erinnern, heute Morgen haben wir einen tollen Bhajan gehört, wo gesagt wurde, dass, oder gesungen wurde, dass Lord Chaitanya extra erschienen ist, um diesen Pfad des Zufluchtsuchens zu sagen, also zu erklären. Bitte versteht, es ist nicht schlimm, dass diese Sanskaras da sind. Es kann sehr von Vorteil sein, wenn wir verstehen, dass auch wir in Gefahr sind. Wir brauchen da nicht unbedingt Zuflucht, also jetzt Angst zu haben und zittern. Was wichtig jedoch ist, dass wir eine spirituelle Alternative zu dieser Sache finden. Ich suche gerade was, ich sollte vielleicht erstmal zu Ende suchen. Oh, Krishna Vallabha, hier ist ein Brief von dir. Klasse. Es ist sehr wichtig, dass wir da diese Zuflucht zu suchen täglich. Ich möchte euch zum Schluss den ersten Teil der Gopinath-Gebete vorlesen, die voller überfließender spiritueller Emotionen sind. O Gopinath, bitte höre meine Beichte. Ich bin ein Materialist. Ich bin ein Sünder. Ich bin immer voller Lust. Wenn du in meinem Herzen suchst, wirst du keine Tugenden finden. O Gopinath, ich habe aber irgendwie Vertrauen in dich. So habe ich Zuflucht bei deinen Füßen gesucht. Ich bin dein Diener. Gopinath, mir ist jedoch unklar, wie du mich reinigen willst. Ich verstehe ja nicht mal hingebungsvolles Dienen. Ich denke ständig an materielle Dinge. Aufgrund meiner eigenen Handlung bin ich in diese schreckliche Welt gefallen. Und Gopinath, alles hier ist deine Maya. Ich habe kein Wissen, keine Kraft, noch irgendwelche Reinheit. Ich bin überhaupt nicht unabhängig. Gopinath, jetzt weine ich und weine ich und weine ich. Dieser Sünder fleht dich an um einen ewigen Platz bei deinen Lotusfüßen. Bitte gebe ihm ein Geschenk, das Geschenk deiner Barmherzigkeit. O Gopinath, du hast alle Kraft. Du hast auch die Kraft, jeden beliebigen Sünder zu befreien. Aber ich frage dich, wer ist sinnvoller, als ich es bin? Auch wenn ihr nicht den Haufen eurer materiellen Wünsche seht und nicht den Haufen eurer vergangenen Inkarnation,
lasst uns einfach annehmen, dass wir ganz schön was auf dem Kerbholz haben. Nicht bescheiden. Also das ist eigentlich nur die Sicht der eine realistische Sicht. Deswegen denkt nicht, wer ist sinnvoller als ich? Das bezieht sich jetzt zum Glück nicht auf mich. Das bezieht sich auf den Sandler, der vom Bahnhof um Almosen bettet. Wenn ihr sehen würdet, was da ist. Ich meine, die Wodis, die das schon mal gesehen haben, die beten halt wie Bhaktivinoda Thakur. Und Bhaktivinoda Thakur meint das. Das ist jetzt nicht so, dass er hier eine Show von Demut macht, wie wir das so klasse machen immer. Nein, der hat das, der ist davon fest überzeugt. O Gopinath, du bist ein Ozean der Barmherzigkeit. Zum Nutzen der bedingten Seelen bist du in diese Welt gekommen, um hier deine vielen Spiele zu genießen. Bhaktivinoda Thakur gibt hier schon den Ausweg. Er sagt, wir sollen das Krishna-Katha ernst nehmen. O Gopinath, ich bin der Sünder der Sünder. Alle Dämonen haben bereits deine Lotusfüße erreicht. Nur Bhaktivinoda ist hinten zurückgelassen worden. Er hat es noch nicht erreicht. Hare Krishna. Krishna. Das sind die Fakten. So geht's uns auch. Oh, alle haben's erreicht, außer wir. Außer ich. Krishna. Das ist echt zum Lamentieren. So. Ja, das ist die erstaunliche Sicht. Also, nimmt es als eine Inspiration, die euch helfen kann im spirituellen Leben. Nimmt die Ajamil-Geschichte als eine Beschreibung. So könnte es jedem Einzelnen von uns hier gehen, wenn der Schutzfaktor von Krishna nicht also zurücklässt, weil wir uns vielleicht falsch verhalten und schlecht benehmen im spirituellen Leben. Diese Sicht oder dieses Verständnis ist jedoch nichts Erschreckendes, sondern ist eine unglaubliche Möglichkeit, die einem Devoti durch die Barmherzigkeit Krishnas gegeben werden, sodass sein Pfad klar wird, dass ihm klar wird, so geht es jetzt voran. Hare Krishna, damit möchte ich enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Habt ihr zunächst einmal verstanden, worauf es mir heute darauf ankam, nicht das zu verteufeln oder zu sagen, oh schlimm, 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 Kinder, seid auf der Hut. Maya ist in jeder Sekunde da. Mir ging es darum, euch Mut zu machen, zu sagen, yes, Maya ist da. Yes, jeder einzelne von uns ist da auf ihrer Liste. Zum Teil verstärkt, weil wir uns bemühen im spirituellen Leben. Nach besten Kräften. Aber das ist eigentlich eine Möglichkeit zu verstehen. Mensch, ich bin so eine gefallene Seele. Aber, ja, durch Krishnas Barmherzigkeit ist ja alles möglich. Deswegen gebe ich mich jetzt Krishna extra stark hin. Weil ich eine extra stark gefallene Seele bin, gebe ich mich extra stark hin. Es ist eine große Gnade, dass wir das erkennen können, ohne jetzt... Oh ja, Prabhupada sagt doch in der Erläuterung dann, einem Devoti, dem das klar wird, was das materielle Dasein bedeutet und was es auch für ihn selbst bedeutet. Er braucht nicht durchs materielle Leben zu gehen. Manchmal sagt Prabhupada sagt es auch so, dass der Devoti im Traume das sieht, was er normalerweise durch sein Karma erleben müsste. Habt ihr nicht mal diese peinlichen Träume gehabt, wo ihr in peinlichen Situationen drin seid? Da braucht ihr jetzt nicht zu sagen, das ist ja eine verbotene Frage. Jeder von uns kennt das. Ich weiß das von den männlichen Devotees, weil ich immer der Beichtstuhl bin, der Beichtvater. Marmate, siehst du, da spricht man nicht darüber. Ich nehme an, das ist da auch, dass sie manchmal sündigen im Traume und plötzlich eine Hähnchenkeule im Mund haben. Also im Traume. Vielleicht nicht gerade das jetzt, aber irgendwas Komisches. Ne? Ja, das zeigt hier geht mal wieder Karma ab. Also Karma ab heißt, es ist jetzt im umgangssprachigen Deutsch ist was anderes, als ich jetzt ausdrücken möchte. Ich meine es im Hochdeutsch. Es ist ein Abgang von Karma. Das heißt, es geht weg, es fällt von uns weg. Wir brauchen es nicht zu machen in dem physischen Leben. Das ist jetzt einfach weggegangen im subtilen Leben, im Traum. Letztendlich eine Gnade von Krishna. Krishna. Du bist ein junger Bhakta, wenn ich fragen darf. Du siehst sehr, sehr jung und jugendlich aus. Schön, schön. Ich wünsche dir alles Gute. So ein positives Gesicht. Schön. Ja. Irgendwelche Fragen? Alles klar. Bhagavati. Was können wir machen, wenn uns die Zuflucht genommen ist und wir nicht Zuflucht suchen können, wenn wir die Einflüsse spüren, so in dem Sinne? Was können wir? Ich denke, wir müssen zu diesem Zeitpunkt uns die Devotees anvertrauen, die uns auf das hinweisen können, was wir in dem Augenblick nicht sehen können. Sieh mal, wir sind ja als bedingte Seelen immer mit einer Art von Eigenblindheit oder Blindheit gesehen. Das kann man da gibt es diesen Psychologen Paul Watzlawick, der Bestseller darüber geschrieben hat und Beispiele auf Beispiele genannt hat, wie Menschen, sagen wir mal, es nicht möglich ist, etwas Offensichtliches zu sehen. Das heißt, wir sind bedingte Seelen. Zum Beispiel, nur um euch das mal zu sagen, das ist rein psychologisch zu erklären. Das ist eine Versuchsreihe. Da war eine, ich habe das jetzt nicht gelesen, aber ich habe viel gehört von einem Freund, der das studiert. Da war ein Versuch, den kann ich mich noch erinnern, richtig. Da war ein Fußballspiel. Die eine, weißt du, was ein Trikot ist? Also ein Hemd, im Hemd. Das waren die Weißhemden und die gegen die Schwarzhemden und die haben gespielt. Und dieses Spiel, es war ein fingiertes Spiel, also sagen wir mal so, es waren Schauspieler, die spielten, soweit ich weiß, oder ja, das wurde gefilmt. Und dann, ja, sollten die Studenten das untersuchen, viele Studentengruppen, um zu sagen, was auf dem Film war. Und natürlich waren die alle so programmiert, es ist ein Fußballspiel, da müssen wir jetzt die Tore zählen. Ne? Es wurde so gesagt, was seht ihr? Es wird keine Anzeige von den Toren da sein. Und natürlich dachten sie mit dieser Programmierung, okay, das ist einfach jetzt rauszukriegen, wie viele Tore, wir zählen die Tore der Weißen, wir zählen die Tore der Schwarzen und so weiter. Was aber noch da war, und das wurde denen nicht gesagt, war, dass plötzlich ein Bär über das Fußballfeld ging. Das, ein richtiger Bär. Wie sagt man Bär? Ankusch, ne? In Französisch? Urs, an Urs, ja. An Urs ging plötzlich über den Anurs, ja, Anurs, yes, Anurs ging da plötzlich rüber. Und keiner von diesen hochintelligenten, wachen Studenten, nicht? Waren das so blitzgescheite junge Leute wie unser Bagda, die sahen den Anurs. Den sahen die einfach nicht. Keiner sah den Anurs. Und dann wurden schließlich alle Studenten, ein paar hundert, zusammengerufen und gesagt, also, Sie haben leider nicht das gesehen, worauf es dort ankommt. Was? Wir haben alles genauestens untersucht. Nein, Sie haben nicht den Anurs gesehen, den Bären. Bär? Im Fußballspiel? Gibt's doch nicht. Eben. In eurem Verständnis nicht. Aber, und da haben sie den Film die konnten das nicht akzeptieren. Haben sie den gleichen Film genommen und haben dann auf die Stopp-Taste gedrückt als der Anurs. Also, wenn man lang, man muss, dass der Bär da über das Ding da, das Fußballfeld marschierte. Und so sehen wir auch Dinge nicht, die offensichtlich sind, weil wir sind bediente Seelen. Deswegen nimmt man normalerweise einen Guru an, aber das ist ja heute nicht mehr modern, diese Sicht, dass der mehr sieht als wir. Aber das ist die Idee, nicht? Dass wir Hilfe haben. Und ja, so wenn wir nicht, wir müssen deswegen unbedingt auf die eine oder andere Weise Hilfe entgegennehmen, die uns auf das hinweisen, was wir nicht sehen können. Hilfe natürlich, in die wir Vertrauen haben. Wenn wir aus einem Grund nicht Vertrauen hier haben können, dann müssen wir da. Oder irgendwie, nicht, die uns helfen kann. Und dann können wir sehen, wo wir, was wir nicht sehen, durch eigene Hilfe. Man nennt das Paroksha. Paroksha ist die Wahrnehmung durch die Sinne von anderen. Das ist ein wichtiger Vorgang der vedischen Epistemologie, also der Erkenntnissuche. Wahrnehmung durch die Sinne anderer. Und dann mag es einfacher sein. Zum Beispiel deswegen liest man in den Schriften, wo die großen Seelen da sprechen und die Acharya sprechen. Und wir versuchen, unseren Horizont zu erweitern. Ist jedoch wichtig, wenn wir lesen, ich habe da neulich, also ich bereite gerade eine Vorlesungsreihe darüber vor, wie man die Schriften liest, denn ich sehe viele Menschen, also mich mit eingeschlossen, bei mir ist mir, ich bin mein Forschungsobjekt für viele Dinge, die man verkehrt machen kann. Ich springe sehr gerne über Dinge, die mich also nicht so interessieren. Vielleicht kennt ihr das auch. Man liest in den Schriften und dann, oh mein Gott, jetzt geht's wieder um Varnashram. Und unter die Schöpfung. Was habe ich denn mit der Schöpfung zu tun? Und springt dann rüber. Weil das ist genau das, was man nicht machen sollte. Die Schriften sind nicht da, um uns zu bestätigen in dem, was wir schon wissen. Die sollen uns in eine andere Dimension reinbringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich kann das jetzt verstehen, weil man, also es, natürlich ist das okay, Schriften zu lesen, die einen das, wo man gerade dran ist, nachbringen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dass jemand zum Beispiel, der sich für devotionale Themen sehr interessiert, der wird es vorziehen, Bhakti Rasamrita Sindhu zu lesen und jetzt nicht Science of Self-Realization oder diese, ich dachte jetzt an die Diskussion gegen die Wissenschaftler, nicht? Wie heißt das, die, was haben wir da, dieses eine Buch, Leben kommt von Leben. Ich kann das verstehen, das ist auch okay so, also das ist ja, man soll das im Maße sehen, aber wenn man die Heiligen Schriften liest, sollte man sie wirklich so durchlesen, um eben neue Dinge zu erkennen, die man nicht sieht. Also es geht um die Erweiterung dessen, was wir schon wissen, oder unserer Gesinnung. Zuflucht, der Weg zu Krishna ist uns nie versperrt. Wir versperren uns ihn. Wir sind diejenigen, die uns den Weg versperren. Und wir müssen dann einfach Hilfe entgegennehmen, wenn der versperrt ist. Das heißt, wir müssen uns ein Bad in dem See der Demut nehmen und erkennen, wir sind gefallene Seelen, meine Wahrnehmung mag falsch sein, und Zuflucht suchen dann. Das ist ein schöner Vorgang, Bhagavati. Das macht man. Du musst dann einfach finden, dort, wo es möglich ist. Also manchmal muss man suchen. Manchmal ist dieses Suchen ja für eine gewisse Zeit da. Und ich glaube persönlich, du suchst sehr gut. Also ich möchte dich ermutigen. Du nicht aufhören. Manchmal mach es für ein halbes Jahr sein, bis man das sucht. Und dann irgendwann wird Krishna schon das zeigen, also wenn er überzeugt ist, dass es uns ernst ist. Ne? Also, wer anklopft, dem wird geöffnet, Halleluja. Das ist so ein biblischer Spruch. Ich finde, das ist richtig, dieser Spruch. Ich meine das jetzt nicht sarkastisch, obwohl das so ein bisschen salopp rüberkommt, das will ich jetzt wirklich nicht. In der Bhagavad Gita heißt es, sogar das Anklopfen wird richtig über mehrere Leben erstreckt. Ich will dich jetzt nicht erschöpfen, erschrecken, aber da heißt es, wie war das nochmal? Ach, Krishna, wenn man dein Sanskrit nicht poliert, dann ist das irgendwann nicht mehr so griffig da. Ich bin ein bisschen müde. Wer nach Tausenden, also irgendwie von der Weise, der nach irgendwie nach Tausenden von Leben sucht er den Zuflucht bei mir? Kennt ihr diesen Schlocker? Baunam Janmanam Ante Jnanavan Mang Papadyante. Jetzt kommt es sogar. Vasudevam Savamiti Sa Mahatma Sudulaba. Wer nach Tausenden von Leben, das bezieht sich auf den Jnani, der nach Wissen forscht, Zuflucht sucht bei mir, er ist eine große Seele, die sehr selten ist. Also dieses Anklopfen bei Krishna ist etwas, was sagen wir mal, da muss man ein bisschen geduldig und ein bisschen demütig sein. Es ist nicht so einfach, spirituellen Fortschritt zu machen, wahren spirituellen Fortschritt, der jenseits unseres Geistes ist, nicht? Und was wir dafür halten. Es ist wirklich etwas, wo man anklopfen muss und dann, wer nach vielen Geburten und Toten manchmal das macht. Ich glaube nicht, dass sich das auf Vaishnavas bezieht, nebenbei gesagt. Ich glaube, hier ist ein Prinzip, von dem Vaishnavas lernen können. Aber ich denke, dass die Vaishnavas eben diese, da gibt es eben Lord Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda, diese Mercy, die im Kali Yuga uns erwiesen wird. Ne? Diese Mercy, da muss man bei Lord Chaitanya und Nityananda Zuflucht suchen, Bhagavati, dann geht das schon. Und wenn ich gleich geöffnet werde, dann wissen die schon warum. Vermutlich, um unsere Begierde zu steigern, nehme ich mal an. Also bei mir ist es so, bei mir ist es auch noch nicht offen. Die Testur, ich weiß, ich finde das inzwischen gut. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der spirituelle Pfad viel, viel anspruchsvoller und tiefer ist, als wir uns das so schnell in der modernen Welt vorstellen. Ich bin fest davon überzeugt und ich finde das super. Wie kann denn das Königreich Gottes so sein wie ein Edeka-Laden, wo du einfach reinlaufst und dir da deine Groceries, wie heißt Groceries, deine, wie sagt man Groceries? So die Einkaufssachen, die du brauchst, Mehl, Candies, Zucker, gab es immer Edeka-Laden immer bei uns um die Ecke. Und so sein, das muss schon ein bisschen höher sein, ne? Jetzt mal nicht ungeduldig werden. Wir kommen gerade aus dem Kali Yuga, plack, und erwarten schon gleich Rasa zu kosten in 3 Minuten. Und da gibt es sogar Leute, die das behaupten, dass das, ja, kommt zu uns und das geht so schnell. Ach, Krishna, da kann ich richtig, ich denke da am besten nicht drüber nach. Wenn ein Devoti richtig demütig wird und, sagen wir mal, spirituell wird, spirituelles Leben praktiziert, dann macht ihm das nichts aus, dass er ein bisschen warten muss. Der wird dann nicht biestig und, sondern der weiß, oh ja, ja, ich muss gereinigt werden. Danke, dass ich ein bisschen Service machen darf. Also der Devoti ist dann, dem macht das nichts aus, der will nicht das Höchste in 0, nichts. Weil er weiß, wie kann er denn Krishna Freude geben, wenn er noch so bedingt ist. Guck mal, eine reife Blume will erstmal aufgehen, damit sie dann genossen werden kann von dem, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus von so einem altindischen Bhakti-Dichter. Die Blume will erst reifen, denn dann kann der Herr sie riechen. Jetzt ist ja noch gar kein Geruch da. Wir riechen noch gar nicht, Bhakti-mäßig. Da kommt noch gar kein Duft von uns. Da kommt ein Un-Terrible-Odor kommt von uns. Das ist das Einzige, was ich in Französisch gut kann, diesen Satz. C'est un terrible odor. Odor heißt Duft, terrible, verstehst du. Die Blume will gar nicht vorher zum Herrn. Ich muss noch ein bisschen Service machen und ein bisschen mich hingeben und so. Dann riecht duftig wenigstens angenehm für dich. Ist aber in der modernen Zeit alles nur Himmelsstürmer. Himmelsstürmer. Auf ihren Fahrrädern wollen sie nach Vaikuntha radeln. Hare Krishna. Hare Krishna. Gut, ich komme jetzt in ich sollte lieber jetzt aufhören, sonst werde ich mich empören und anfangen rumzupoleten, weil mich das so aufregt. Gut. Also, ich wünsche euch alles Gute auf eurem spirituellen Pfad und tut das zu eurem Vorteil. Bringen. Die Erkenntnis, dass man eine bedingte Seele ist, kann man zu seinem Vorteil nutzen. Die kann man nutzen, um mehr Bhakti zu entwickeln. Wie, wenn uns das gezeigt wird, wo wir stehen, dann wissen wir, okay, gut. Also, bei mir war es so, wenn immer ich etwas richtig gemacht habe als Kind, wo ich wusste, das war jetzt nicht gut, dann kam mein Vater zu mir und hat gesagt, das war nicht gut. Also ich habe wirklich blöde Sachen gemacht. Also das ging, das sind ungeheure Werte verloren gegangen. Ich habe Scheunen angezündet. Also das war nicht, ich war kein leicht erziehbares Kind. Ich einfach, es war auch nicht direkt absichtlich, aber ich musste halt alles machen. Und dann schon gemerkt, also das war jetzt nicht gut. Und dann kam mein Vater noch mit Tränen in den Augen, weil er wusste schon, es war nicht unbedingt gemein, was ich getan habe, aber ich einfach tölpelig und komisch. Und dann hat er gesagt, so, Sohnemann, du weißt, was jetzt dran ist. Dann habe ich schon angefangen wegzulaufen, hat er mich eingeholt. Dann kam die Hose runter, ritsch. Das war deutsche Erziehung. Und dann ging es los. Peng. 10 bei kleinen Vergehen, 15 bei größeren. Und bei 17 konnte mein Vater gar nicht mehr weiter, weil er so geweint hat, weil er wollte nicht mich schlagen. Aber er wusste, das ist jetzt, was er wusste, wie man Kinder erzieht. Und ich finde es sogar gut, aber heutzutage gibt es bestimmt bessere. Also ich bin nicht dafür, das zu machen. Mir hat es geholfen. Ich war dann unglaublich brav. Für einen halben Monat oder so. Krishna, es ist gut, mal so ein bisschen Selbsterkenntnis zu machen. Hare Krishna. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Prema Nandi Haribol.